Musik im Wandel der Zeit. Interviews mit lokalen Künstlern und Bands aus der Metropolregion Rhein-Neckar.
Hallihallo und herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Alexander Rothmund und heute habe ich wieder eine große Gruppe dabei, nämlich die Band The Dirty Basements. Und ich sehe hier im Stream 5 Personen und damit ihr erfahrt, wer das jetzt alles ist, stellen die sich natürlich jetzt gleich mal vor.
Ich fange mal an. Also ganz groß finde ich ein bisschen übertrieben, aber danke. Ich bin Katie, ich bin die Sängerin von The Dirty Basements. Gelegentlich spiele ich auch mal eine Runde Akustikgitarre und ich bin 24 Jahre alt. Ups. Genau. Mirko, mach du mal weiter.
Ich mach mal weiter, ja. Ja, ich bin der Mirko. Ich bin noch 29, werde bald 30. Ich glaube, ich bin der Älteste in der Runde hier. Ja, ich spiele die Drums in der Band und ja, das soll es erstmal gewesen sein von mir.
Hi, ich bin die Susi und ich bin die Bassistin in der Band und spiele seit etwa 15 Jahren Bass. Und bin jetzt auch schon 28 Jahre alt.
Ich bin die Lisa, ich spiele Rhythmusgitarre, ich bin 25 Jahre alt und schreibe auch mit der Katie und mit der Susi die Texte für uns.
Ja, ich bin der Chris, bin Leadgitarrist bei uns, bin 28 Jahre und spiele jetzt circa schon seit 10 Jahren Gitarre. Ich habe ziemlich viele Instrumente ausprobiert, bin dann aber durch Guitar Hero, auf der Xbox damals noch, dachte ich, okay, es wäre cool, Gitarre zu spielen und dann bin ich da irgendwie drauf hängen geblieben. Und zum Glück, ja.
Ja, das ist schon immer interessant, wie sich das entwickelt. Auch mit Guitar Hero kann man anfangen. Was mich aber besonders bei euch interessiert, ist euer Name, The Dirty Basements. Das ist jetzt nicht so ein alltäglicher Name. Wie seid ihr denn zu dem Namen gekommen? Wie ist denn der entstanden? Und speziell, was sagt er denn über euch aus? Oder was sagt es über eure Musik aus?
Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt behaupten, es war ein Zufallsprodukt, aber ich glaube, die Lisa, die widerspricht mir jetzt gleich.
Eine Mischung aus Zufallsprodukt
und... Ja, also ursprünglich, ganz, ganz ursprünglich war das die Abi-Band und da bin jetzt eigentlich nur ich übrig geblieben und wir hatten damals ganz am Anfang im Proberaum meines Freundes angefangen, die ersten Sachen zu spielen und dieser Proberaum ist ja dreckig.
Dirty.
Und nicht nach Bier und Zigaretten. Es ist ein dreckiger Keller. Und so ist der Name entstanden.
Ja, also ein klassischer Proberaum.
Ja.
Den Namen habt ihr dann einfach beibehalten. Coole Sache. Wie sieht denn bei euch so ein normaler Gig-Alltag aus? In welchen Städten seid ihr speziell unterwegs? Ist es eher bei euch noch lokal zu sehen oder fahrt ihr auch gerne mal ein Stück weiter? Erzählt mal so ein bisschen, wie das bei euch so abläuft.
Also ich denke mal, ein Gig-Alltag als solchen, den gibt es bei uns jetzt noch gar nicht wirklich. Wir sind ja noch in der Startup-Phase, kann man ja eigentlich sagen. Wir hatten jetzt, glaube ich, über die 2,5, 3 Jahre, die wir zusammenspielen, hatten wir, glaube ich, insgesamt 3 Auftritte. Korrigiert mich, wenn ich falsch bin.
4, glaube ich.
Oder 4. Ja. Aber wir sind jetzt noch nicht wirklich weit gefahren. Das soll sich natürlich in Zukunft ändern. Aber da sind wir noch ein bisschen am Anfang. Genau.
Wenn du sagst, seit 3 Jahren, heißt es schon immer in derselben Konstellation? Oder sind bei euch die Mitglieder so nacheinander dazugekommen?
Ich glaube, den ersten Gig habt ihr ohne mich gemacht sogar. Da war noch der Tim an den Drums.
Stimmt, ja.
Genau. Ja, die Zusammensetzung der Band, da hat jeder so seine eigene Geschichte, glaube ich. Also ich kann mal mit meiner Geschichte anfangen. Ich war ursprünglich nicht in der Abi-Band dabei und ich war, wann war das, 2018, 2017, auf einem Green Day-Konzert und habe gesehen, wie da so eine blonde Frau auf die Bühne geholt wurde zum Gitarrespielen. Und ja, war dann die Lisa. Und ich fand das so cool, wie die Lisa das gemacht hat. Habe sie dann ganz zufällig auf Instagram gefunden, habe sie angeschrieben und so haben wir uns dann angefreundet. Dann hat sie mir erzählt, dass sie noch diese Abi-Band hat, beziehungsweise noch die Überreste von der Abi-Band und dass sie noch keine Sängerin haben oder noch keinen Sänger. Und dann haben wir das ein bisschen eingeleitet, könnte man so sagen.
Wir haben uns dann getroffen auf dem Geburtstag von unserem ursprünglichen Gitarristen, der aber wegen der Uni nicht mehr mitmachen konnte. Und dann haben Katie und ich uns halt eben kennengelernt auf diesem Geburtstag und es hat Spaß gemacht. Dann haben wir auch ein bisschen Musik gemacht. Dann in diesem dreckigen Proberaum, in diesem besagten Proberaum. Und dann, wer ist als nächstes dazu gekommen?
Chris? Ich kam dann, glaube ich, dazu.
Ja.
Ich habe dich, die Lisa kannte ich schon vorher. und sollte einfach nur mal Vertretung machen, glaube ich. Und dann hat es aber irgendwie gut gepasst, dann kam die Katie noch dazu und dann waren wir schon mal zu viert mit Georg damals noch.
Ja, weil der Georg hat ja schon angedeutet, so klappt wahrscheinlich nicht auf Dauer.
Ja, das ist halt der Weg vom Beginn zu einer vollständigen Band. Und ich glaube, es ist auch immer sehr interessant, wenn dann noch jemand Neues dazu kommt, weil man sich dann auf denjenigen oder diejenige einstellen muss. Und es natürlich auch für das Gesamtkonzept natürlich eine Erweiterung ist und neue Einflüsse gibt, was natürlich auch die Band als Ganzes voranbringen kann. Ihr habt ja im Vorfeld schon gesagt, dass ihr sehr, sehr viel selbst macht. Also geht's von Merch über andere Fanartikel. Die macht ihr alles selbst. Aber da gehört ja nicht dazu, dass man das einfach druckt, sondern es ist ja auch die Auswahl der Sachen, die Gestaltung der Logos. Wie ist denn da bei euch der Prozess? Gibt es auch einen bei euch, der aber besonders begabt ist, der zeichnerisch tätig ist? Oder habt ihr noch jemand anderen, der vielleicht in der Richtung was kann? Wie sieht denn so bei euch ja dieser Schaffensprozess eure Merch-Sachen?
Also bezüglich Merchandise und Logo. Das Logo ist entstanden mit einem Freund, der in Serbien was studiert der nochmal? Irgendwas mit Film und Medien. Und da hat er auch so ein bisschen Design eben gehabt in dem Studiengang. Der hat jetzt ein Stipendium in Amerika sogar bekommen. Und der hat damals, wir haben uns auf Discord einfach getroffen, 1-2 Stunden. Und dann hat er da ein bisschen was gemacht und dann fand ich es gut. Also es ging relativ schnell und dann hatten wir eben erstmal dieses Logo und dann irgendwann nach dem ersten oder zweiten Konzert haben dann Leute gefragt, ob man von uns auch T-Shirts kaufen kann oder irgendwas. Und so kam dann die Idee, hey, lass doch einfach mit dem Logo was anfangen. Und ein Freund von mir, den ich in der Berufsschule kennengelernt habe, der hat eine kleine Siebdruckmaschine bei sich im Hobbyraum. Und dann habe ich halt mal ein paar T-Shirts gekauft und wir haben dann dieses Logo mit diesem Siebdruck dann auf die T-Shirts gemacht und die waren auch alle wirklich im Jump, wo auch Far Too Blurry und Melbourne Fall dabei waren, alle ausverkauft.
Ja. Man könnte auch sagen, Lisa hat die Connections bei uns in der Band, die macht so Organisationen, T-Shirts, was es nicht alles noch gibt, so drumherum.
Absolut.
Na, wenn man schon mal bei Rock im Park gespielt hat. Nee, absolut. Das ist ganz wichtig, dass wenn man als Gruppe hinter so einer Idee steht oder wenn jemand mit einer Idee kommt, dass man als Gruppe dahinter steht und es auch unterstützt. Habt ihr neben den T-Shirts auch anderen Merch geplant? Wie zum Beispiel, ja, Feuerzeuge hatten wir mit meiner alten Band oder auch Kugelschreiber sind auch immer ganz wichtig. Das hat man immer in der Hand. Ist da irgendwas bei euch schon in Planung oder sagt ihr, nee, wir konzentrieren uns auf T-Shirts oder vielleicht noch andere Kleidungsartikel wie Blow oder sowas?
Momentan sind es T-Shirts auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade, gestern kam die Bestellung an, ich habe jetzt nochmal T-Shirts bestellt und so Langarm und dann auch Jute-Taschen in Schwarz und Weiß. Die werden wir dann auch noch bedrucken morgen. Und ich habe auch testweise mal 2 Pullis gemacht und die sahen auch ziemlich cool aus. Das werden wir dann wahrscheinlich dann Richtung Herbst wieder machen, weil ich glaube, jetzt gehen die nicht so gut weg.
So Patches finde ich auch ganz cool. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass wir das machen wollen.
Die habe ich sogar. Ich habe sogar 5 gemacht.
Ah, siehst du?
Voll vergessen.
Und natürlich ganz berühmt unsere Aufkleber, die mittlerweile auch in ganz Deutschland verteilt sind.
Nicht nur in Deutschland.
Ja, genau. Also damit, also man weiß nicht, ob Merch bezeichnen kann, aber damit hat es begonnen und da machen wir uns immer einen Spaß draus, wenn es dann irgendwie durch Zufall von Freunden über 5 Ecken in einer Bar in Hamburg oder irgendwie so entdeckt wird. Und das freut uns natürlich dann immer.
Ja, Aufkleber sind unbedingt wichtig. Da kann man immer nach jedem Gig das irgendwo dran kleben, Toilette oder sowas. Und wenn man oder wenn Fans dann einen dann entdecken bei der Bar, wenn da ein anderes Konzert ist, können sie das auch posten. Und gleich hat man wieder ein Gesprächsthema. Habt ihr dann auch CDs dabei, dass ihr neben euren T-Shirts verkauft?
Bisher habe ich mal so welche gebrannt für einen Freund, der das irgendwie an 2 andere Freunde weitergegeben hat, die kein Spotify haben. Und dann einfach gefragt, hey, 5 Lieder oder was, kann ich die auf CD haben, habe ich die dann gebrannt, aber so jetzt wirklich im Verkauf haben wir bisher noch keine.
Meint ihr, CDs werden überhaupt noch groß verkauft oder erübrigt sich das und es geht alles heutzutage über Internet, Streamingdienste und sowas? Wie ist denn da so eure Einschätzung oder auch vielleicht eure Erfahrung zu dem Thema?
Ich denke mal, hauptsächlich läuft es natürlich über Streaming-Services, wie Spotify. Aber ich denke, gerade für junge Bands oder Bands, die jetzt noch am Anfang stehen, ist halt so eine CD, die sie weggeben können, immer gut. Ne? Weil da haben die Leute was in der Hand, können es einmal auch weggeben. Und ich finde es dann für so Zwecke optimal. Aber hauptsächlich geht es da, glaube ich, ganz klar in die Richtung Spotify.
glaube, das ist auch so ein persönliches Ding. Also wenn mir ein Album richtig gut gefällt oder eine EP, dann kaufe ich mir das auch auf CD oder auf so einer LP oder so, weil ich das einfach haben will. Einfach, keine Ahnung, ins Regal zu stellen oder so. Das hat sowas Nostalgisches irgendwie.
Ja, das Booklet auch. Also die ganzen Bilder und die Lyrics, die man dann da drin noch sieht, finde ich irgendwie, ist auch ein kleines Kunstwerk, finde ich.
Das stimmt. Wir sammeln ja auch noch Platten, auch von den aktuellen Bands. Und das finde ich eigentlich ganz cool. So ein Sammelfaktor hat schon was, finde ich.
Also, das Projekt steht bei uns.
Ja, das ist halt auch echt ein Kunstwerk, wenn man dann mit so einer fertigen CD oder so fertigen Album steht. Aber es ist natürlich auch immer ein langwieriger Prozess. Beginnt mit dem Songwriting, das nachdem die Songs sind, dann auch wirklich aufgenommen wird, also entweder im Studio oder auch do it yourself. Aber genau dieser Prozess vom Songwriting-Beginn zum fertigen Song, den würde ich gerne mal bei euch ein bisschen näher kennenlernen. Könnt ihr mir ein bisschen beschreiben, wie ihr das macht? Kommt da einer mit einer Idee bei euch ins Probe oder ist es schon, dass einer komplett alles fertig macht und alle spielen es nach? Wie ist denn bei euch so der Schaffensprozess? Könnt ihr das ein bisschen erläutern und uns näher bringen?
Also meistens kommen entweder Katie, Susi, oh, da war am Laptop kurz was.
Nein, mach raus.
Ich fange nochmal an. Also meistens kommen entweder Katie oder Susi oder Lisa und manchmal auch der Chris mit irgendwelchen coolen Riffs oder Songideen und dann fängt es so langsam an, dass man sich überlegt, ja, was könnte ich auf den Drums zum Beispiel dazu spielen, was für ein Beat könnte passen, passt jetzt ein Achteltakt, ein Vierteltakt oder wie könnte man einsteigen und so baut sich das dann so von dem ein Stück, was jemand mitgebracht hat, quasi nach außen auf und irgendwie entsteht dann da ein Song draus, so ganz genau den Prozess, ja, ist schwer zu sagen.
Das entwickelt das eine ganz eigene Dynamik. Wir kommen, nur zum Verständnis für die anderen, wir kommen ja alle aus separaten Musikrichtungen. Also ich bin mehr so aus der Hardrock- bis Metal-Richtung, Lisa und Katie kommen vom Punkrock. Und dann ist es echt witzig, wie da ein Song entsteht. Wenn ich mit einem Riff in die Probe komme, dann werde ich meistens erstmal ein bisschen gebremst und so, hey, mach mal nicht so hart jetzt, ja, sondern auch mal ein bisschen was für uns. Und durch die Diskussion entsteht da eine ganz eigene Dynamik und das ist im Prinzip bei jedem Song auch anders. Bei manchen Songs geht's innerhalb von 15 Minuten hast du da eine Idee, aber bei manchen, da sitzt dann auch mal 2 Monate dran und kommst nicht so wirklich voran, bis da mal eine zündende Idee kommt. Das ist eine ganz eigene Dynamik.
Manchmal passiert es dann auch andersrum, dass zum Beispiel die Lisa einen Song mitbringt, der ist dann quasi schon fertig und dann hört man oft irgendwie so, ja, da fehlt noch so ein bisschen das Melodische oder da muss irgendwie noch ein bisschen, also das setzt sich dann ganz gut zusammen. Ich glaube, wir sind auch immer alle irgendwie an allen Songs beteiligt, habe ich den Eindruck. Ja. Ich glaube, wir haben kein Lied, wo nicht einer von uns irgendwas dazugegeben hätte. Das gefällt mir auch eigentlich ganz gut bei uns. So.
Ja, es ist auch wichtig meiner Meinung nach, weil du merkst, wenn nicht alle ihre Einflüsse mit in die Musik bringen, dann fehlt irgendwas. Ja, dann brauchst du am Ende auch keine Band, dann kannst du das als Ein-Mann-Projekt starten. Von daher finde ich es auch super, wie das läuft. Was natürlich auch mal zu hitzigen Diskussionen führen kann, aber...
Das gehört dazu.
Das gehört dazu, genau, du sagst.
Ja, ich hätte jetzt noch gefragt, in welche Genre man eure Musik, ja, Anführungszeichen, stecken kann, obwohl das natürlich auch wieder ein sehr böses Wort ist, da ich ja schon gemerkt habe, ihr seid sehr unterschiedliche Charaktere und da wäre so eine Schublade, glaube ich, gar nicht gerechtfertigt für eure Musik. Wenn man jetzt allerdings jemanden, der euch noch nie gehört hat, beschreiben soll, wie ihr klingt, könnt ihr das mal so ein bisschen in Worte fassen und da mal so ein Gefühl zu vermitteln, wie man euch live dann auch vorstellen kann.
Was du damals in die Beschreibung geschrieben hast, was war das denn nochmal?
das war sowas wie erstmal ein ungewöhnlicher Geschmack, ähnlich wie bei einem Guinness, das dann erst ab dem zweiten Glas dann so richtig, richtig gut schmeckt und zusammenfindet in den Aromen. So, genau, also, aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, die Schublade bei uns gibt es nicht wirklich. Ich würde schon sagen, vorrangig so aus der Punk-Richtung, aber dann eben die Verschmelzung mit den etwas härteren Riffs aus dem Richtung Metal und ja, dann eben diese spannende Mischung daraus. Deswegen ist ja auch jeder Song bei uns ein bisschen anders und das ist vermutlich auch der Grund, warum man bei uns reinhören sollte und auch nicht nur in einen Song.
Läuft meistens so ab, dann, wenn Lisa mit was Punkigem um die Ecke kommt, dann kommt der Chris und sagt, ne, das ist viel zu punkig, da muss mehr Metal rein. Und wenn der Chris mit seinem Metal um die Ecke kommt, dann sagt Lisa und Katie, die sehr punkig unterwegs sind, nee, der muss mehr punkig sein.
Chill mal.
Ja, dann habt ihr den Song sozusagen fertig und wollt ihn natürlich aufnehmen. Wie läuft es dann bei euch? Habt dann verstanden, ihr macht es auch do-it-yourself. Nehmt ihr dann die einzelnen Parts bei euch im Proberaum auf oder macht jeder daheim? Wie kann man sich das bei euch vorstellen? Wie habt ihr das bei dem gemacht?
Also wir haben es bisher immer so gemacht, dass wir das bei mir zu Hause gemacht haben oder im Proberaum, weil mein Freund hat sich so mit dem Programm Cubase ein bisschen sich angefreundet, hat sich da ein paar Tutorials angeschaut. Und wir haben es dann meistens so gemacht, dass einer aus der Band dann zu uns gekommen ist. Zum Beispiel die Susi mit ihrem Bass hat den Bass eingespielt. Dann kam der Chris mit der Gitarre, Katie mit Gesang. Wir hatten dann die ganzen Spuren zusammen. Das Schlagzeug haben wir bisher noch nicht aufgenommen. Wir haben das dann programmiert, weil wir einfach das Equipment nicht haben. Wir haben nicht so viele Mikrofone, dass wir da jetzt ein komplettes Schlagzeug aufnehmen können und auch nicht das Budget, um ehrlich zu sein. Deshalb machen wir das auch als Home Recording. Und wenn dann die ganzen Spuren eingespielt sind, dann macht mein Freund, der Rob, das Mastering. Und dann am Ende hört dann nochmal jeder rein.
Schöne Grüße an Rob an der Stelle.
Genau, vielen Dank. Am Ende hört dann nochmal jeder rein und gibt dann eben nochmal Feedback. Das passt nicht. Und so wird dann eben zusammen nochmal an dem Lied bis drum gefeilt.
Nee, also das mit dem Schlagzeug, das ist heutzutage gar kein großes Ding mehr. Da gibt es ja wirklich, wirklich gute Programme, die aus den MIDI-Dateien dann richtig echt klingende Schlagzeug-Sounds herstellen können. Habt ihr denn trotzdem mal wirklich im richtigen, Anführungszeichen, richtigen Studio aufgenommen? Oder habt ihr damit Erfahrung? Oder einer von euch?
Nee, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Das steht aber auf jeden Fall als Plan im Raum, weil wir einfach mal die Erfahrung machen wollen, wie es ist, wenn wir eine professionelle Aufnahme machen. Wie hört es das hinterher an? Wie funktioniert es genau? Wie läuft es? Weil ich denke, ich kann dafür alle sprechen, so eine Aufnahme zu machen, ob es jetzt im Amateurrahmen ist oder im Profirahmen, ist eine komplett eigene Erfahrung, weil es wirkt ein bisschen wie eine Prüfungssituation, wenn ich ehrlich bin. Ja. Weil es muss halt alles on point sein und derjenige, der es aufnimmt, der sitzt eben nebendran und du hörst halt alles raus. Also es ist nicht wie live, wo du dir mal einen oder anderen Fehler erlauben kannst, sondern wenn du es wirklich akkurat 1:1 einspielen willst, dann dauert eine Aufnahme. Und ich habe da auch einen riesen Respekt vor Profi-Bands. Da würde ich gerne mal ein bisschen reinschnuppern, wie bei denen so der Aufnahmealltag aussieht.
Ja, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich war selbst mit meiner alten Band in einem richtigen Studio bei den Empire Studios in Bensheim und da hatten wir auch einen richtig guten Produzenten, der Besitzer von denen, der Rolf Munkes, der hat uns richtig gecoacht und nochmal die Songs wirklich verbessert. Wir haben uns die wirklich vorher zusammen angehört und überlegt, an welchen Stellen könnten wir denn wie noch kleine Änderungen machen, dass die wirklich super werden, die Songs. Und es hat mir persönlich, aber ich glaube uns allen von der Band, richtig viel gebracht, noch ein bisschen mehr dieses Producing kennenzulernen und zu wissen, worauf muss man denn bei so einem Song auch achten. Ich denke mal, dieses extra paar Ohren, das man dabei hat, ist eigentlich wirklich der große Mehrwert. Man kriegt heutzutage im Bedroom-Producing wirklich alles genauso gut fett klingend hin, aber diese Erfahrung, die jemand hat, der das wirklich Tag ein, Tag aus macht, das kann man nicht einfach so mal sich aneignen. Und da habe ich oder wir sehr viel gelernt. Würde ich empfehlen.
Ja, das unterschreibe ich genauso. Das sehe ich exakt auch so wie du.
Jetzt ist ja durch Corona waren wir alle ein bisschen gebremst und fanden das aber auch super, dass wir eben die Chance hatten, das Home Recording zu machen. Dass man überhaupt, sag ich mal, ein bisschen irgendwie drin bleibt und das Feeling weiterhin hat. Und ich denke, dann eine professionelle Aufnahme ist ganz oben auf unserer Prio-Liste, die man jetzt ja optimistischerweise wieder angehen kann.
Ja, du sprichst es gerade an mit Corona. Wie habt ihr denn die Zeit so gemanagt? Proben war ja nicht möglich. Habt ihr dann online was gemacht? Habt ihr euch online getroffen? Habt ihr da ein bisschen virtuell zusammengespielt? Oder wie habt ihr diese doch längere Zeit überbrücken?
Na, grundsätzlich, dadurch, dass wir eben uns nicht im Proberaum treffen konnten, haben wir für uns alle einfach ein bisschen selber an uns individuell gefeilt einfach. Was, finde ich, auch ungemein viel gebracht hat, weil das hat man auch gemerkt, als wir uns jetzt vor kurzem wir das erste Mal getroffen haben. Es hat erstaunlich gut funktioniert dann doch. Wir kamen relativ schnell wieder in unsere Songs einfach rein und hat auch bei jedem so ein bisschen gemerkt, dass er so ein Schritt noch weiter gekommen ist für sich selber. Also die Qualität hat nicht wirklich darunter gelitten eigentlich aus der Corona-Situation.
Ja, und die Live-Sessions, die wir hatten, die waren eigentlich mehr, lass mal 1, 2, 3, 4 Bier trinken und irgendwie dummes Zeug labern, aber es war nicht konstruktiv, würde ich jetzt mal
sagen. Ab und an mal haben sich dann 2 von uns mal getroffen, einfach um ein bisschen das Gefühl zu haben, ein bisschen weiterzukommen mit Songs oder wenn jemand eine gute Idee hatte und halt, man kennt es ja, wenn man so eine Idee hat, dann will man die unbedingt umsetzen und dann hat man sich ab und zu mal zu zweit getroffen, aber das war es auch komplett. Also.
Ja, da ist die Motivation ja jetzt umso höher, wenn man sich endlich mal wieder treffen kann. Also ich weiß selbst aus eigener Erfahrung, als wir dann wieder mal gespielt haben, richtig laut die Amps aufgedreht haben, das war schon ein anderes Gefühl, als wenn man nur daheim mit seinen Kopfhörern rumsitzt und für sich selbst spielt. Also hat mir wirklich gefehlt. Und ich finde es auch geil, dass das jetzt wieder möglich
ist. Ja, das ist auch echt ein guter Ausgleich. Früher war es, was heißt früher? Also ich meine, wir sind noch gewohnt. Alle so vom stressigen Tag in die Probe gekommen. Und irgendjemand ist immer reingekommen und hat erstmal geschrien.
Ja, weil jetzt das Ganze mit Proben und Live-Auftritten nicht ging, habt ihr dann euch ein bisschen mehr auf so Social Media konzentriert, dass ihr da ein bisschen mehr Reichweite generiert, ein bisschen mehr Follower habt oder seid ihr eherjenige, die weniger auf Social Media unterwegs?
Also wir sind, ich glaube, eher relativ inaktiv auf Social Media. Aber was wir jetzt angefangen hatten, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es kam, aber wir haben jetzt den Song of the Week eingeführt. Also quasi jeden Freitag, da muss ich heute auch noch dran denken, fällt mir gerade ein, jeden Freitag posten wir einen Song, der uns in dieser Woche irgendwie besonders gefallen hat oder irgendeine Neuerscheinung, irgendeine andere kleine Band, die wir hervorheben möchten. Und das haben wir fast zu 100%, sagen wir mal 99% konsequent durchgeführt und wollen wir auch in Zukunft weitermachen. Und ansonsten haben wir auch angefangen, an einer Webseite zu arbeiten, die ist aber noch nicht fertig. Sonst irgendwas? Nicht wirklich. Aber wir haben uns auch vorgenommen, mehr auf Social Media zu machen. Wir haben da letztens, oder die Lisa hat letztens so ein Seminar besucht, wo es gerade um Social Media ging und wie wichtig das ist für Reichweite generell auch, dass die Menschen einen auch kennenlernen. Ich finde es immer gut, wenn man die Band auch ein bisschen besser kennt und jetzt auch mit dem Podcast, das kam auch dadurch.
Ja, auch danke an Far Too Blurry, also echt super Typen. Und durch die sind wir eigentlich erst an diesen Podcast gekommen, weil wir sind auf Instagram zusammen, haben uns abonniert und dann sieht man natürlich, was die andere Band macht. Und dann haben die diesen Podcast gemacht und dann uns auch erwähnt, was auch super lieb war. Und der Auftritt damals im Jump war auch für uns der beste bisher und der lustigste. Hat super Spaß gemacht und durch diese Connection sind wir eben auch auf den Podcast gekommen.
Habt ihr dann auch schon mal an ein Musikvideo gedacht, wenn ihr jetzt auf Social Media immer ein bisschen mehr aktiver seid? Denn ich glaube, das ist auch immer was, was nochmal ein bisschen pusht, wenn man dann ein eigenes Video zu einem eigenen Song hat.
Wir hatten es mal angedacht mit dem Stefan, der das Logo gemacht hat, der da aus Serbien kommt. Da der dann aber nach Amerika ist und Corona kam, mussten wir das alles streichen. Wir hatten auch schon eine kleine Idee gehabt, wie wir das machen, aber das muss jetzt nach hinten gestellt werden, also machen wir auf jeden Fall, aber wann, wissen wir jetzt noch nicht.
Ja, aber genau, das ist wie ein Kunstwerk, auch wie die CD, wie das Album. Das dreht man einmal, man hat es dann im Kasten, hat es hochgeladen und kann sich das immer wieder angucken. Da hat man auch dann in der Zukunft, wenn man in 5 Jahren sich das mal wieder anguckt, hat man dann die Erinnerung an das Erlebnis des Drehen und auch an die Zeit, vor allem als es gedreht wurde.
Definitiv, um auch zu sehen, wie man sich weiterentwickelt hat, musikalisch auch oder von der Kreativität. Also es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Prozess.
Ja, weiterentwickeln ist immer ganz wichtig. Und dadurch hat man wirklich mal so eine Momentaufnahme, die man dann wirklich vergleichen kann. Früher zu heute.
Wobei ich an der Stelle vielleicht sagen könnte, das erste Lied, was wir aufgenommen haben, war unser Lied Anthem to the Kids. Das muss jetzt bestimmt auch schon 3 Jahre her sein. Und das hat auch der Rob damals aufgenommen. Und sowohl sowohl wir als Band als auch der Rob mit seinen Aufnahmen hat sich so krass gesteigert in den letzten 3 Jahren. Also wenn man das vergleicht, könnt ihr gerne mal reinhören auf Spotify, das Lied Anthem to the Kids und mal mit Chasing the Past vergleichen oder so. Die wir letztens aufgenommen haben, sind nochmal besser und da sieht man schon diese krasse Steigerung, die man da eigentlich macht und die ist einem gar nicht so richtig bewusst, weil man das ja nicht mitbekommt.
Ja, absolut. Das ist einfach, dass man mal sieht, was man alles geschafft hat. Gibt es aber bei euch auch noch irgendwas, was bei euch wichtig für euren Sound ist? Also der hat sich ja auch über die Zeit verändert und man lernt ja immer mehr dazu, auch Bühnensoundmäßig. Da habe ich jetzt auch mit vielen Bands schon gesprochen, die gesagt haben, sowas wie In-Ear ist für die mega gut, weil man die Lautstärke auf der Bühne reduzieren kann und sich noch besser hört und dadurch auch viel besser auf die Performance konzentrieren kann. Habt ihr in die Richtung auch schon mal gedacht oder ist das jetzt ein neues Thema für euch, sowas?
Ja, also das war bei uns am Anfang auch total chaotisch, wie es glaube ich bei jeder Band ist, wenn sie anfangen zu spielen. Also soundmäßig, als wir angefangen haben, war es fast schon eine Totalkatastrophe, weil es entwickelt sich, wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwann so eine automatische Dynamik, wo es sich dann plötzlich angleicht und dann merkst du an Position, okay, an dem Sound müssen wir noch ein bisschen schrauben, dass die Gitarren besser zusammenpassen. Weil ich kann mich nur noch daran erinnern, als wir angefangen haben zu spielen, da hatte ich einen richtig drückenden, basslastigen Metal-Sound und die Lisa eher den punkigen Sound. Und es war dann ein Soundbrei, der da rausgekommen ist. Ja? Und da haben wir dann schnell gemerkt, okay, da müssen wir uns ein bisschen anpassen. Und live haben wir auch relativ schnell festgestellt, dass es vielleicht gar nicht mal so schlecht wäre, sich ein In-Ear-System zu holen. Mhm. Das hast du, glaube ich, vorgeschlagen dann, Lisa, ne?
Genau, ja. Auch weil ich von anderen Bands eben gehört habe, dass man sich selber viel, viel besser hört. Also es war oft so, es war auch im Jump so, ich habe meine Gitarre gehört, aber ich habe auch ganz viel anderes gehört und dann ab und zu habe ich dann mal meine Gitarre gar nicht gehört und ich wusste nicht, spiele ich jetzt gerade das Richtige? Kommt da was an? Oder was hören die Leute jetzt gerade überhaupt? Oder ich habe das Solo von Chris nicht gehört, wusste nicht, wann er zu Ende ist, also wann er fertig ist. Und das war dann für mich auch ein Argument zu sagen, hey, lass doch mal gucken, wie es mit Ingi aussieht. Man muss ja jetzt nicht hier so ein High-End-System holen, aber ja, ich denke, es wäre ein guter Schritt in die richtige Richtung.
Du sagst schon, vor allem, das ist dann ganz schlimm, wenn du noch keine Live-Erfahrung hast und hörst dann nichts. Es gibt dir halt nicht unbedingt Sicherheit, dass du dich dann drauf verlassen kannst, okay, es läuft gerade so, wie es laufen soll. Das ist echt eine kuriose Situation und ich glaube, das lernst du dann mit der Zeit, ne? Aber das war echt eine witzige Erfahrung am Anfang.
Und gleichzeitig musst du ja so tun, als hättest du es total im Griff.
Richtig,
und total dein Gesicht nicht verlieren nicht gucken wie so ein Auto, sondern irgendwie selbstlicher Heil und Spaß ausstrahlen. Also ja, ich glaube, selbst da bei den eher wenigen Auftritten, selbst was das betrifft, haben wir uns schon gesteigert.
Ja, ja.
Und ich denke, jetzt ist mit dem Equipment der nächste Schritt. Wir haben es jetzt ein bisschen rausgeschoben, einfach weil die Auftritte bisher, also das letzte Jahr einfach, sag ich mal, nicht so weiter, nicht in Reichweite waren. Aber das wäre sicherlich eine gute Entscheidung, sich zum Beispiel so ein System anzuschaffen.
Ich glaube, gerade für dich, Mirko, ist am schlimmsten eigentlich.
Ja, was soll ich da als Drummer sagen? Das ist halt echt meistens so, ich sitze hinten beim Live-Auftritt und höre basically meine Drums und hoffe einfach, dass der Rest intakt bleibt. Also steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste, mir das mal anzulegen einfach, weil das ist schon Gold wert, glaube ich. Aber ich glaube, die Preisspanne, die geht da in die 1000 oder in den vierstelligen Bereich, sage ich mal.
Wir haben eine echt lange und teure To-Do-Liste. Fällt mir gerade
Ja, mein Problem ist immer, wenn ich mir was zulege, dann soll es vielleicht was Gescheites sein, weil ich keine Lust habe, zweimal zu kaufen. Deswegen wird es bei mir zwangsläufig immer teurer werden.
Kenne ich.
Ja, Musiker sein ist ein teures Hobby, das stimmt. Aber vom Hobby zum Beruf, könnt ihr euch das auch vorstellen, das auch wirklich als zu machen? Oder ist es eher utopisch? Also ihr müsst nicht alle derselben Meinung sein, aber wie steht ihr denn da auch aktuell?
Das ist ein bisschen schwierig festzuhalten. Also der Mirko, die Lisa und die Katie, die studieren und die Susi und ich, wir Wir gehen arbeiten. Ich hab jetzt keine Formulierung gefunden, die da reinpasst. Deswegen sage ich, wie es ist. Aber generell, es ist halt super schwierig, Musik zum Beruf zu machen, weil du musst halt extrem rausstechen und du musst da 100% dahinter stehen. Es ist schwierig, aus einem Hobbyprojekt in die Musik als Hauptberuf zu kommen. Deswegen denke ich, wir sehen das aktuell schon mehr als Hobbyprojekt. Natürlich ändert es nichts an der Tatsache, dass wir unbedingt regelmäßig Live-Gigs spielen wollen und vor allem auch mehr.
Also ich glaube, es hat doch jeder, der irgendwie Musik spielt, schon immer mal den Traum gehabt, das soll dann auch mal mein Beruf werden. Also ich glaube, gut, außer du jetzt, aber nein, ich glaube, jeder hat doch den Gedanken, der spielt doch immer mit dem Gedanken, ach, wäre das nicht toll, wenn ich das einfach immer so machen könnte, nicht arbeiten gehen müsste. Und ich glaube, also für mich ist der Gedanke nicht weg. Also ich halte mir diese Tür immer offen, falls sowas kommt. Und ich sage auch immer zu Lisa, ich würde da keine zweimal drüber nachdenken, ich wäre sofort dabei. Und ja, also momentan Hobbyprojekt mit Aussicht, so ungefähr, könnte man das so formulieren?
Du weißt nie, wer um die Ecke kommt.
Richtig.
Das stimmt, ja. Da gehört immer so eine Portion Glück dazu, natürlich, dass man, ja, wie sagt man, entdeckt wird vielleicht auch von jemandem, der was zu sagen hat. Man kann es natürlich ein bisschen forcen, indem man sich auf sich aufmerksam macht, irgendwie in Social Media, durch Auftritte, whatever. Aber ja, ein bisschen Glück gehört natürlich immer dazu.
Ich glaube, unser Ziel ist es auch, einfach das Beste aus unserer Zeit zu machen, die wir, also jede Probe wird ausgenutzt und wir wollen immer besser werden. Ich glaube, das ist eher so bei uns im Fokus, als wirklich dieses müssen jetzt unbedingt eine Riesenhalle füllen oder so. Es ist immer dieses persönlich immer besser werden. Ich glaube, das ist uns allen wichtiger.
Habt ihr jetzt, wenn es dann wieder losgeht mit den ganzen Auftritten, auch schon weitere Gigs in Planung? Ist da was bei euch schon fest, was ihr auch gerne teilen wollt?
Es ist was in der Pipeline, ja, das war ein bisschen lustig. Als ich letztens in Lidl war, habe ich einen getroffen, der unser Dirty Basement T-Shirt anhat und ich kannte den Typen nicht. War erstmal ein bisschen perplex und habe den dann auf dem Parkplatz angesprochen, woher er das Shirt hat. Und das war dann über ein, das kannst du, glaube ich, besser sagen, Lisa?
Also ich komme aus Sandhausen und es gibt einen Sandhäuser, den Thomas, der sitzt immer auf dem Bengel, nennt er das. Und es ist halt der Hauptstraße, so eine Bank und da sieht man den halt immer sitzen und er war einer derjenigen, der einige T-Shirts und auch die CDs, von denen ich vorhin gesprochen habe, gekauft hat. Und er hat diese Shirts auch weitergeschenkt. Und deshalb kenne ich oder wir alle diese Person nicht, die halt ein T-Shirt geschenkt bekommen haben. Und das war dann halt eben dieser Mann in Lidl, der Unbekannte, der unser T-Shirt trug.
Genau, der Volker, der war das. Der, ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, aber der hatte irgendwie Connections zum R&P.
Pop-and-Pop-Verein.
Pop-and-Pop-Verein. Wo war das? In Wiesloch. In Wiesloch, genau. Und unsere erste Connection entstand auf dem Lidl-Parkplatz. genau. Da haben wir uns in Aussicht gestellt, dass wir dann im Club mal gerne auftreten können, sobald es geht.
Ja, super. Das sind die Chancen, die einfach manchmal so ins Haus flattert kommen. Geht auch so.
Ja, auf dem Platz.
Im Gegensatz dazu, habt ihr auch mal eine schlimme Erfahrung gemacht? Oder besser gefragt, was ist denn so eure schlimmste Erfahrung Band auf der...
Ich glaube, schlimm würde ich jetzt nicht... Nee, ich glaube, eine schlimme Erfahrung hatten wir nicht. Wir hatten einen Auftritt, das war unser erster auch, wo auch andere Leute da waren. Wie hieß das nochmal? Bäre Madel oder sowas? In Kronau, irgend so ein Vereinsheim war das.
Ich weiß es auch nicht mehr.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das war mit der Mutter von meinem Freund... Und die hat da mit ihrer Band gespielt und die machen mehr so Funk, würde ich sagen, Soul, Funk, Rock in die Richtung. Und das Publikum war eben auch darauf eingestellt und wir kommen dann halt mit unserem Sound da an. Ja, die Stimmung war gut, also natürlich haben die geklatscht und so, aber es war jetzt nicht wie im Jump. Also im Jump war es wirklich, wirklich Hammer. Also es hat so Spaß gemacht und dort war es halt, okay, wir spielen den Gig, die Leute fanden es cool und dann gehen wir wieder, aber
bei dem,
schlimm war es nicht.
Bei dem gleichen
Gig.
Genau.
Meine Mama immer.
Aber bei dem gleichen Gig hatte ich eine relativ schlechte Erfahrung und zwar spiele ich in unserem Set immer ein Akustiklied alleine Und das ist, man muss sagen, das ist schon ein ziemlich trauriges Lied und ich stimme das so an. Und aus dem Hintergrund kommt einfach schallendes Gelächter und so dieses Bierzelt-Ambiente von hinten. Und dann hast du dann einfach gemerkt, diese Leute hören uns einfach nicht zu. Die sind da wegen einer anderen Band. Und dann da dann so mit richtig gutem Selbstbewusstsein weiterzumachen, war schon eine Challenge. Also.
Das finde ich generell ist eine gute Herausforderung als Amateurband, sage ich mal, erstmal in den Modus zu kommen, weil du brauchst auf der Bühne Sicherheit und die kriegst du am Anfang hauptsächlich dadurch, dass das Publikum eben mitgeht. Und wenn du dann ein Publikum hast, die jetzt nicht so in Fahrt kommen, das ist halt schwierig, dann darauf zu reagieren. Das ist auch so eine Erfahrung, die machst du am Anfang, klar, ja. Aber die ist schon ein bisschen komisch.
Es waren halt auch nicht so die Moshpit-Menschen, die wir gewohnt sind.
Ja, genau.
Ich glaube, das war auch das, was den Auftritt im Jump so cool gemacht hat, weil halt die Leute, die da waren, die haben einfach von sich aus schon so viel gute Laune mitgebracht und dann fällt einem das auf der Bühne auch so viel leichter. Und
die haben Bock gehabt.
Das ist mega wichtig. Wenn die Menge Bock hat, wenn ihr Bock habt, dann ist es ein viel besserer Auftritt. Und so sollte es auch sein. Man geht ja dahin und will einen schönen Abend zusammen verbringen. Das ist wirklich super, wenn alles passt, wenn man sich nicht durch irgendwas Kleines aus der Ruhe bringen lassen will und dann einfach nur ein geiles Konzert. Finde ich immer super. Gut, wir sind am Ende des Interviews angekommen und dafür habe ich jetzt noch eine letzte Frage. Wir schmeißen die virtuelle Zeitmaschine an, reißen, ja, 5, 10 Jahre, wie ihr wollt, in der Vergangenheit zurück und da trefft ihr euer jüngeres Ich und dem könnt ihr jetzt was mit auf den Weg geben. Was wäre das? Am besten machen wir wieder die Reihe um. Jeder sagt was, was er sozusagen seinem jüngeren Ich dann die Hand gibt, musikalisch betrachtet, was er da als Tipp geben würde.
Also ich weiß meine Antwort sofort, deshalb fange ich mal an. Mach jeden Tag Atemtechnikübungen. Jeden Tag. Also das bringt so viel und ich habe davon früher nichts gehalten. Ich dachte so, ja komm, ich treffe doch den Ton. Was brauche ich? Gesangsunterricht? Was brauche ich? Die richtige Haltung beim Singen? Ist doch alles scheißegal. Ich kann es doch so ungefähr. Und jetzt 5 Jahre später denke ich mir so, oh Katie, nee, hättest du doch mal früher angefangen, wirklich sowas richtig zu trainieren.
Ja, da denke ich, dass auch ein guter Lehrer ganz entscheidend ist. Also bei jedem Instrument ist gut, wenn man jemanden als Mentor hat, aber speziell beim Gesang, weil du dann nichts wirklich physisch greifen kannst, ist es besonders wichtig, da einen guten Lehrer zu haben. Also es gibt genug Musiker oder beziehungsweise Sänger, die machen 40 Jahre lang Musik und sind trotzdem nach jedem Auftritt heiser, weil sie einfach die falsche Technik haben und sich nicht vielleicht sogar was kaputt machen.
Ganz genau. Das ist, man denkt irgendwie immer intuitiv, das ist richtig, was man macht. Und dann, also ich hatte bisher nur eine Gesangsstunde so richtig und da, was der mir da alles schon gesagt hat, so ja, mach das mal so und was das schon für eine Entlastung war in dem Moment, also wirklich.
Ja, bei mir ist es so, also ich spiele schon relativ lange Schlagzeug. Ich glaube, seit ich 6 Jahre alt bin, habe ich angefangen, habe auch sehr lange Unterricht genommen. Das war aber nie so wirklich so ein strenger Unterricht. Also es war auf jeden Fall cool mit meinem Schlagzeuglehrer damals, der hat mir viel beigebracht über die 10 Jahre, aber das hat sich nie so ganz weiterentwickelt dann von mir persönlich auch. Also ich habe dann immer ein bisschen was geübt natürlich, aber irgendwie ist es dann ins Stocken geraten, dass ich irgendwann auch ganz aufgehört habe, Schlagzeug zu spielen eine Zeit lang und irgendwie so diese Entwicklung hat dann dafür, dass ich schon relativ lange Schlagzeug spiele, irgendwie doch gefehlt dann. Also da hätte ich mir vielleicht doch eher Bands suchen sollen, mit denen ich zusammenspiele, weil ich habe immer bei mir allein im Keller gespielt. Und da kann man sich auf Dauer nicht weiterentwickeln einfach. Das hätte ich vielleicht ein bisschen früher angehen sollen.
Ja, was ich meinem jüngeren Ich sagen würde, wäre dranbleiben, Finger nicht einrosten lassen, keine Pause machen. Mein Studium war leider relativ fordernd, sage ich mal, sodass ich da längere Zeit nichts gemacht habe und glücklicherweise dann durch die Band jetzt wieder einsteigen konnte. Und ja, am liebsten, wenn ich es nochmal machen könnte, würde ich die Zeit entsprechend auch mit Musik begleiten und würde mir dann, wenn ich es nochmal wiederholen könnte, auch eine Band suchen.
Ja, manchmal findet man einfach nicht die Zeit, dann doch noch ein Instrument zu spielen und Musik zu machen. Studium braucht halt auch sehr viel Zeit. Aber ich denke mal, es ist dann umso schöner, wenn man lange kein Instrument gespielt hat und dann doch wieder anfängt und dann das erste Mal wieder spielt und dann wieder reinkommt.
Ja, ich habe damals mit, glaube ich, 7 7 von meiner Oma eine Gitarre geschenkt gekriegt, vom Flohmarkt, eine Kindergitarre. Und meine Mutter hat mir damals auf der tiefen E-Seite Smog on the Water beigebracht. Und ja, das konnte ich auch ungefähr ein Jahr lang spielen. Und dann habe ich, bis ich, ja, sagen wir mal, 18 war, keine Gitarre mehr in der Hand gehabt. Und ja, und ich habe dann Fußball gespielt. Also ich spiele seit ich 5 bin Fußball. Das war dann bei mir eigentlich immer im Vordergrund. Und dann mit der Abi-Band, also als es dann Richtung Abi ging mit, ja, ich habe mit 21 Abi gemacht erst, dann habe ich eigentlich wieder so richtig angefangen, Gitarre zu spielen. Also die letzten 4, 5 Jahre und davor gar nicht. Also hätte ich meinem jüngeren Ich auf jeden Fall gesagt, spiel weiter, Smog on the Water, es lohnt sich.
Ich hätte meinem jüngeren Ich auf jeden Fall gesagt, da ich relativ spät angefangen habe, Gitarre zu spielen, kauf dir Guitar Hero unbedingt früher.
Das ist ein guter Hinweis. Ich glaube, da gibt es doch eine South Park-Folge.
Ja, genau. Ich glaube, wir haben es gesehen. Ja, die ist echt gut.
Ja, super. Dann bedanke ich mich herzlich bei euch für die Zeit und dass ihr dabei wart.
Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
Genau, danke dafür.
Immer wieder gerne. Danke auch an die Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch auch heute wieder gefallen. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Wir hören uns. Bis dann.
Tschüss.
Ciao. Ciao.